Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen zu Sofiko Visionaries. Ich bin Sophie Shevardnadze. Zeitgenössische Kunst kann ein starker sozialer Kommentar sein. Steigen wir gleich ein. Mein heutiger Gast ist der legendäre Ai Weiwei. Ai Weiwei, es ist wirklich toll, Sie heute in unserer Sendung zu haben. Willkommen.
Danke, schön hier zu sein.
Jetzt, wo ich Sie hier habe, gibt es so viele Dinge, die ich Sie fragen möchte. Ihre Kunst ist hauptsächlich ein Kommentar zu bestimmten Ereignissen. Es ist eine Reflexion von Dingen und Situationen. Und das ist verständlich, denn Sie sprechen aus Ihrer ganzen Erfahrung. Ihre ganze Lebenserfahrung steckt hinter dieser Kunst. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren, ob es nur wichtig ist, eine Selbstreflexion der eigenen Erfahrung zu haben. Oder erwarten Sie, dass dies tatsächlich auch das Leben der Menschen verändert?
Nun, wie Sie selbst gesagt haben, in meiner Arbeit beziehe ich mich wirklich auf mich selbst und meine Erfahrung. Diese Art von Kampf, Kunst oder politischem Kampf verändert mein Leben. Außerdem glaube ich, dass was auch immer mir nutzt, auch anderen Menschen zugutekommen würde.
Aber glauben Sie, dass es Ihre Mission ist, auch das Leben anderer Menschen mit Ihrer Kunst zu verändern? Oder ist das nicht etwas, wonach Sie streben?
Das ist nicht etwas, wonach ich suche. Wissen Sie, ich mache weder Propaganda, noch nutze ich bestimmte Teile meiner Kunst, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen. Aber als Mensch glaube ich, dass wir heute mit diesem Willen leben, etwas zu verändern. Es ist immer da. Deshalb bin ich sehr glücklich, ein Teil davon zu sein.
Ich bin kein Mensch, der zeitgenössische Kunst besonders liebt. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die so sind. Denn zeitgenössische Kunst ist meist keine visuelle Sache. Es geht mehr um das Konzept dahinter. Und wenn dieses Konzept nicht erklärt wird, versteht man nicht wirklich, warum diese Installation da ist oder warum dieses Bild hier ist. Und es gibt viele Leute wie mich, die zwar sehr visuelle Menschen sind, aber keine zeitgenössische Kunst verstehen. Es sei denn, jemand wie Sie, ein Künstler, ist da, um sie zu erklären. Haben Sie das Gefühl, dass Kunst mehr an die Menschen angepasst werden sollte, damit wir sie verstehen, damit sie für uns zugänglicher und leichter zu verstehen ist?
Ich denke, Sie haben recht und ich würde auch nicht sagen, dass ich zeitgenössische Kunst mag. Ich mache meine eigene Kunst, die einen Bezug zur Tradition und zum klaren alten Konzept hat. Die meiste zeitgenössische Kunst ist einfach Müll. Sie ist nicht wirklich für die Menschen gedacht. Sie ist arrogant und verstößt die Menschen. Sie versucht, den Ton anzugeben, sodass die Kunst nichts mit den gewöhnlichen Menschen zu tun hat, was eine sehr traurige Situation ist.
Ja, es gibt ein Problem mit dem, was ich als zeitgenössische Kunst betrachte. Der Idee nach sollte es die liberalste Sphäre des Selbstausdrucks sein. Doch dann verhält es sich auf einmal wie eine komplette Diktatur der Vorgabe innerhalb dieses Spektrums der zeitgenössischen Kunst. Zum Beispiel kann jeder einfach sagen, das ist Kunst. Doch wenn man ein Künstler ist und sagt, dass etwas Kunst ist, dann sollten sie es glauben. Woran erkennt man den Unterschied, was echte Kunst ist und was nicht? Wie kann man diesen Unterschied in der zeitgenössischen Kunst machen?
Ich urteile immer danach, wie real es sein kann. Wir haben echte Emotionen, wir leben in der realen Welt und stehen vor einem echten Kampf. Aber der sogenannte Liberalismus, die liberale Idee, ist sehr oft auch eine Diktatur und hat mit unserem wirklichen Kampf nichts zu tun.
Ich habe während meiner Karriere mit vielen Menschen gesprochen und es gab eine Zeit, in der ich viel mit Kriegsberichterstattern gesprochen habe und ich fragte sie, warum sie das tun. Denn sie kehrten immer wieder in die Krisenherde zurück, um diese beängstigenden, aber erstaunlichen Fotos zu machen. Dann kommen sie nach Hause und gehen die ganze Zeit zu Psychiatern, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ein normales Leben zu führen. Und sie antworten, dass sie das Gefühl haben, dass wenn sie die Wahrheit einfangen, Regierungen und der ganzen Welt die Schrecken zeigen, dies die Dinge verändern und die Kriege beenden wird. Ich will sie nicht entmutigen, aber Kriege hören nicht auf. Das tun sie nicht. Das Gleiche gilt für etwas, was sie tun. Ich meine, es kann ein Protest gegen Brände im Amazonasgebiet, das chinesische System, Proteste in Hongkong oder irgendetwas anderes sein. Aber macht es sie nicht traurig, dass es den wahren Lauf der Dinge nicht wirklich ändern wird?
Ich bin oft traurig, weil man das Gefühl hat, dass sich nicht viel verändern wird. Man fühlt, dass das, was sich ändern sollte, sich weder in kurzer Zeit noch überhaupt wirklich verändern wird. Doch schauen Sie, ohne das wird man zum Teil der anderen Seite. Das ist es, was ich ablehne und wogegen ich mich wehre, um nicht Teil von etwas zu werden, woran ich nicht glaube.
Der Protest gegen das Establishment liegt in Ihren Händen und einige würden denken, dass Sie nur die chinesische Regierung kritisieren würden. Doch Sie machen es dem Weißen Haus oder dem europäischen Establishment auch nicht leicht. Haben Sie jemals daran gedacht, dass Sie irgendwann den politischen Aspekt von Ihrer Kunst trennen könnten? Oder sehen Sie Ihre Kunst überhaupt nicht ohne den politischen Aspekt?
Ich sehe meine Kunst nicht ohne menschlichen Kampf, und der politische Aspekt ist ein sehr starker Teil des menschlichen Kampfes. Meine Kunst dreht sich also nicht um China. Es geht nicht nur um Diktatur. In meiner Kunst geht es um Menschenrechte, um Meinungsfreiheit, um die Freiheit des Einzelnen. Damit würde das immer irgendwo einen Kampf auslösen, egal ob in Europa oder China.
Was Sie sagen, passt perfekt zur Definition des Wortes Dissident. Halten Sie sich für einen Dissidenten?
Ja, ich wurde als Dissident geboren und werde als Dissident sterben.
Was verstehen Sie unter dem Wort Dissident? Wir Menschen mit sowjetischem Hintergrund denken automatisch an Solzhenitsyn, wir denken an Sacharow. In den 80er Jahren, als ihr Status tatsächlich normalisiert wurde, kamen sie zurück und begannen, ihre Befreier zu kritisieren. Das ist eine ewige Mission, würden Sie sagen. Was ist nach Ihren eigenen Worten ein Dissident und die Mission eines Dissidenten?
Ich denke, bei einem Dissidenten geht es um das Urteilsvermögen des Einzelnen. Es geht immer um die Menschenrechte und die Bedingungen für die Menschen. Ein Dissident spiegelt sich in sehr unterschiedlichen politischen Bedingungen wider und ist als Individuum allein.
Allein?
Ja.
In welchem Sinne? Wie ein einsamer Wolf?
Nun, ein einsamer Wolf in Bezug auf das intellektuelle Urteilsvermögen. Wenn man nicht einfach irgendeine Art von Wertung gehorcht, sondern wirklich aus der eigenen Erfahrung heraus urteilt.
Also im Grunde genommen immer sehr unangenehm für das System zu sein, egal in welchem System man gerade existiert.
Ja, ich denke, wenn ich kann, mache ich es den Machthabern gern unangenehm. Ich hinterfrage immer die Macht, die vorhandene Macht, um zu sehen, ob sie legitim ist, ob sie wirklich für das Volk da ist.
Ich bin seit einer Woche hier in Berlin und als ich herausfand, dass ich Sie interviewen werde, erzählte ich davon einigen meiner deutschen Freunde. Sie baten mich, Sie zu fragen, warum Sie in Bezug auf Berlin so snobistisch seien, denn wir lieben ihn, haben ihn hier willkommen geheißen, gaben ihm diesen wundervollen Raum zum Arbeiten, der ein sicherer Hafen für ihn ist. Und nun erklärt er, dass Deutschland nicht tolerant genug ist, weswegen er nach Großbritannien zieht. Können Sie nachvollziehen, dass die Deutschen denken könnten, dass Sie undankbar sind, oder spielt das keine Rolle, wenn es um Selbstdarstellung und Kunst geht?
Es spielt keine Rolle und niemand kann mich kaufen. Wenn Sie denken, dass Sie mir einen Freiraum gegeben haben, ist das völlig falsch. Die Deutschen sind arrogant und sehr egozentrisch und ich denke, sie sind nicht offen für tiefere Diskussionen. Ich mag solche Dinge nicht. Ich mag es nicht, eine dekorative Rolle für die deutsche Gesellschaft zu spielen. Natürlich haben sie viele gute Eigenschaften, aber das ist es nicht, was ich zu schätzen weiß. Ich schätze einen wirklich intelligenten individuellen Kampf.
Sie ziehen also nach Großbritannien, soweit ich verstanden habe, richtig?
Nun, ich ziehe nirgendwo hin. Ich bin ein Flüchtling der Welt. Wissen Sie, ich kann nach Russland oder nach Indien ziehen. Ich kann überall hinziehen, aber ich kann nicht zurück in meine Heimat China zurückkehren. Das ist mein Problem. Also ist für mich alles andere das Gleiche. Ich denke, die Deutschen haben es einfach missverstanden, als sie mich aufnahmen. Ich bin kein einfacher Gast.
Das ist sicher. Sie machen es den Leuten nicht leicht. Darf ich ein wenig über den Unterschied zwischen den westlichen Kulturtrends und den Chinesen sprechen? Denn die westliche Kultur, so wie ich sie sehe, konzentriert sich aufs Individuelle, die individuellen Bedürfnisse. Die chinesische Kultur, so scheint es mir, ist viel sozialer, viel gemeinschaftlicher. Sie sagen, dass Sie ein Flüchtling der Welt sind, weil Sie nicht nach China zurückkehren können. Aber sie leben meistens im westlichen Teil der Welt. Wenn sie also gegen das bestehende Establishment protestieren, egal wo sie im Westen hinziehen, denken sie, dass dies der chinesische Hintergrund ist, der ins Spiel kommt, weil sie Dinge ansprechen, die nicht nur für sie, sondern auch für andere Menschen wichtig sind.
Ich glaube, es ist anders. In der alten Tradition, nicht der kommunistischen, glauben die Chinesen an das allgemeine Gute. Dabei beziehen sich die Individuen mehr auf die Umwelt. Es kann die Natur sein oder ein größeres Verständnis des Rituals zwischen richtig oder falsch sein, das jenseits des sogenannten Individuums und der Regierung liegt. Im Westen ist das Individuum zu einem Propagandapunkt geworden. Es ist nicht wirklich Individualismus. Man sieht, was im Westen passiert. Das sogenannte Individuum ist eine Vergiftung. Es ist nicht wirklich ein starker Glaube an die demokratische Gesellschaft und die Freiheit des Einzelnen.
Würden Sie sagen, dass es einen Ort auf dem Planeten Erde gibt, wo es eine perfekte Demokratie, individuelle Freiheit und Selbstdarstellung gibt? Gibt es einen solchen Ort auf unserem Planeten?
Ja, es gibt einen solchen Ort des Individualismus, der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit auf diesem Planeten. Dieser Ort ist in meinem Herzen. Deshalb muss ich für meinen Traum kämpfen. Ich sehe nicht, dass das jemals Realität werden würde, aber ich werde es in meinem Herzen gut beschützen.
Wir sind uns also einig, dass es kein solches Land oder einen solchen Ort auf der Erde gibt, der wie dieser perfekte demokratische Himmel wäre.
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, all die sogenannten besten Bedingungen, die wir heute haben, liegen vom Leiden eines anderen Ortes. Wenn wir also diese Art von Verständnis weglassen, werden die Menschen sehr egoistisch und sehr engstirnig.
Ich möchte ein wenig über Sie sprechen, über das, was mit Ihnen passiert ist und was Sie als eine so große Figur in der heutigen zeitgenössischen Kunst geformt hat. Zunächst einmal mit Ihren eigenen Worten, was ist der Unterschied zwischen den Erwartungen eines Künstlers in China und im Westen? Sie waren in China und bevor Sie verfolgt wurden, waren Sie auch eine große Figur. Was erwartet die Gesellschaft von einem Künstler dort und hier?
Die Gesellschaft erwartet, dass der Künstler Teil der Propagandamaschine der Partei ist. Natürlich ist man nicht direkt bei der Partei beschäftigt, aber man kann nicht sagen, was diese Partei nicht gern laut hört.
Aber das haben Sie.
Das habe ich. Deshalb habe ich in China alle möglichen Probleme bekommen. Und so bin ich aus meiner eigenen Heimat vertrieben worden. Im Westen wird unter dem Namen Freiheit jeder Einzelne ermutigt, selbst zu denken. Aber gleichzeitig kommt aus ihm nichts Bedeutendes oder Sinnvolles hervor. Die Menschen sind sehr verwöhnt und sie sind sehr faul. Sie stellen ihre eigenen Lebensbedingungen und ihren geistigen Zustand nicht in Frage.
Sie haben einmal gesagt, dass wenn die Regierung Sie nicht schikaniert hätte, dann wären Sie heute vielleicht nicht so berühmt. Das sind Ihre Worte, nicht wahr?
Ja, das ist wahr.
Gut. Haben Sie das Gefühl, dass wenn Sie damals nicht von der chinesischen Regierung verfolgt worden wären, dann wären Sie durch Ihre Kunst allein nicht zu dieser großen Figur in der Kunstwelt geworden?
Das ist schwer zu messen. Wenn das nur an meiner Kunst gemessen wird, so hat sie viel mehr Bedeutung als das, was wir in der westlichen Gesellschaft allgemein sehen. Aber sie haben einfach nicht das Maß, um meine Kunst zu messen. Ich muss die gleiche Art von Messung verwenden, die sie messen können, um das System herauszufordern.
Können Sie genauer darauf eingehen? Was ist da in Ihrer Kunst, das der Westen nicht sieht, weil er dieses Messinstrument nicht hat?
In meiner Kunst geht es darum, verzweifelt nach der Wahrheit zu suchen, die immer der Wert der Kunst ist. Bei den Funktionen der klassischen Kunst ging es immer um die Wahrheit, um Moral, um philosophische Bedingungen. Ich denke, die zeitgenössischen Praktiken sind verloren gegangen, weil sie sich nicht auf diese Themen konzentrieren und deshalb nicht verstehen, was ich tue.
Also was glauben Sie, was Sie in Ihrer Kunst sehen, wenn Sie nichts von dem sehen, was Sie gerade gesagt haben?
Ich denke, Sie sehen in mir eine Person, die ihre Stimme gegen die Autorität erhoben hat. Oder Sie sehen, wie meine Werke eine unbekannte oder unbequeme Situation für das übliche Vorgehen im Westen mit sich bringen.
Sie sagen also, dass Sie in Ihnen nur einen coolen Kerl sehen, der keine Angst hat, sich zu äußern. Und weil die westlichen Werte irgendwie bedeuten, dass es dort einen Rebellenhelden geben muss, haben Sie sie hierher eingeladen, nur um sie als Rebellentyp zu präsentieren und nicht darüber hinaus sehen?
Ja, ich glaube, Sie haben mich unterschätzt. Sie sehen mich eher wie einen Rockstar oder sowas wie einen Entertainer.
Nehmen Sie es Ihnen übel?
Ich kann es Ihnen nicht verübeln. Die Leute sehen nur, was sie sehen können. Und ich schätze diejenigen, die mich sehen.
Was ist mit der Sichtweise der anderen Seite, der Regierungsseite? Ich habe mich immer gefragt und fand bisher keine Antwort. Warum ist es so, dass eine Regierung, die durch Kunst kritisiert wird, jede Regierung, so viel Angst davor hat? Ich meine, Kunst ist kein organisierter Protest oder Streik. Kunst hilft nicht, Wahlen zu gewinnen oder zu verlieren. Und doch verstärkt jede Regierung, die etwas gegen die Kunst unternimmt, das Problem nur. Sie spielt den Künstlern oder der Kunst bloß in die Hände. Warum haben die Regierungen so viel Angst und sind nicht in der Lage, die Stöße, die sie mit der Kunst machen, zu ignorieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass Kunst nicht schädlich sein kann, da sie nicht sehr viel zeigt. Kunst bietet aber eine Möglichkeit, ein Werturteil zu betrachten und in Frage zu stellen. Diese Art von Haltung erschüttert also die Grundlage für die Legitimität des Regierens, und das ist sehr gefährlich. Alle Könige und alle mächtigen Menschen hassen jeden, der diese Art von Haltung hat. Und das kann für sie vergiftend sein.
Versuchen Sie, ehrlich zu sein, als Sie von der Regierung Gegenreaktionen bekamen.
Ich muss nicht versuchen, ehrlich zu sein.
Manchmal versuche ich, ehrlich zu sein, aber irgendwie habe ich so viele Schichten, dass immer nur eine Schicht in mir spricht. Ich habe so viel über Ihr Leben nachgedacht. Also Sie bekamen Gegenreaktionen von der Regierung und Sie standen unter Hausarrest und würden möglicherweise ins Gefängnis gehen. Und Sie wussten nicht, wie Sie enden würden. Sie hatten keine Garantie, dass Sie hier in Berlin sitzen und mir ein Interview geben werden, oder? Haben Sie mal irgendwann gedacht, ich habe nur ein Leben und diese Kunst, die ich mache, ist es nicht wert für das, was ich durchmache?
Ich würde sagen, nur durch das, was ich getan habe, habe ich erkannt, was der Wert des Lebens ist. Ja, das ist immer die ultimative Frage. Wir haben nur ein Leben. Wir können es entweder polieren oder es auch so lassen. So ließen mich einige Momente erkennen, wie das Leben sein kann.
Kann ich etwas weitergehen?
Ja.
Ich verstehe, dass Sie das jetzt und hier sagen. Aber ist das die Art und Weise, wie Sie damals gedacht haben, als Sie unter Hausarrest standen und keine Garantien hatten, dass Sie rauskommen?
Es ist eine schwierige Frage. Ich bedauere, dass ich unter diesen Umständen niemanden oder etwas hatte, um mich zu schützen. Dieses Loch ist sehr tief und sehr dunkel. Deshalb setze ich mich für Menschen in der gleichen Situation ein, da ich nun einmal draußen bin. Denn es ist hoffnungslos. Es lässt einen bedauern, was man tut.
Eine weitere emotionale Frage. Es gibt eine allgemeine Auffassung, dass große Meister, egal ob es sich um bildende Kunst, Dichter, Schriftsteller oder Regisseure handelt, in der Regel nicht so gut außerhalb ihres Landes arbeiten können wie in ihrer Heimat. Sie sagten zu Beginn dieses Interviews, ich will zurück nach China, denn dort gehöre ich hin. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kunst noch großartiger und anders wäre, wenn Sie in Ihrer Heimat arbeiten könnten?
Ja, so fühle ich. Ich denke, als Schriftsteller, besonders als Schriftsteller, und ich betrachte mich auch als einen Schriftsteller, verliert man so viel, wenn man aus seiner Erde gerissen wird. Es ist wie mit Bäumen. Wenn man ein großer Baum ist, ist das gefährlicher. Wenn man ein kleiner Baum ist, kann man sich natürlich überall hin bewegen und trotzdem überleben. Ich bin sehr verwurzelt in China und ich möchte, dass die Leute mich sehen. Meine Leistung im Westen kann weniger als 5% dessen betragen, was ich leisten kann, oder sogar viel weniger. Ich kann nicht wirklich etwas erreichen. Wenn ich die Erde oder den Sonnenschein oder den Wind in China habe, kann ich eine viel, viel bessere Leistung erbringen.
Ich möchte wieder zurück zum Kampf gegen die Systeme, denn ob es nun China, die USA oder Europa ist, überall gibt es ein System.
Sicher.
Einige sind autokratischer, andere demokratischer, aber es ist immer ein System. Für einen Künstler, der in einem System und nicht irgendwo im Dschungel lebt, ist das also immer ein Dilemma. Denn man ist Teil dieser ganzen Reihe von Kuratoren, Ausstellungen, Galerien, Stipendien. Doch dann muss man kritisieren, dass es einen nährt. Hatten Sie jemals dieses Dilemma?
Nein, ich sehe nicht, dass Sie mich füttern. Ich füttere Sie wahrscheinlich mit einer Art Vergiftung, aber Sie füttern mich nicht. Niemand füttert mich. Ich füttere mich selbst. Und außerdem ist mir dieses System egal. Das ist mir scheißegal. Wählen Sie mich aus oder nicht? Habe ich jemals wieder eine Ausstellung oder nicht? Das ist nicht mein Dilemma.
Sie haben einen 10-jährigen Sohn und Sie erzählten mal, dass er einst gesagt hatte, kein Ai Weiwei mehr. Er interessierte sich nicht für die gesamte politische Kunst. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Sie sich von Ihrer Kunst mitreißen lassen und wollen sich sagen, Weiwei, komm schon, kein Ai Weiwei mehr, gönn dir eine Pause?
Ja, das sage ich mir die ganze Zeit, aber ich habe einige Verpflichtungen zu erfüllen. Es gibt Leute, die mich bitten, sei unsere Stimme, bitte sei für uns da, bitte bleib hier. Aber ich muss eine Art von Gleichgewicht zwischen dem Privatleben und dem Kampf schaffen.
Der Vergleich der zeitgenössischen Kunst und dem, was man Protestkunst oder die soziale Kunst nennt, mit der traditionellen Kunst ist eine ewige Frage. Zum Beispiel Rothko oder Renoir oder Malevich, wir sind uns einig, dass es Kunst ist, oder?
Gewiss, Malevich ist revolutionäre Kunst.
Aber sie handeln vielmehr von Selbstfindung und Selbstreflexion als von einer politischen Aussage oder von Protest, wie in ihrer Kunst. Was ist Ihrer Meinung nach in der heutigen Kunst bedeutender und aufbegehrender? Selbstfindung oder das Tätigen einer Aussage, die sich auf ein bestimmtes Ereignis bezieht?
Wenn man in der Selbstfindung tiefer geht, muss man eine politische Erklärung abgeben.
Warum?
Weil wir alle vom System erschaffen werden. Wir alle reflektieren bestimmte Kulturen und ein bestimmtes Establishment. Und ohne diese Establishments in Frage zu stellen, kann man nicht wirklich sein eigenes wahres Selbst erschaffen.
Also sagen wir, Degas Ballerinas sind keine echte Kunst, weil sie keinen Konflikt mit einem bestehenden System darstellen?
Ich denke, das ist nicht so relevant. Welchen Eindruck Künstler im Allgemeinen auch immer hinterlassen haben, ist eine Revolution in der Vergangenheit. Aber was sie dort getan haben, ist nicht so relevant.
Edgar Allan Poe sagte einmal, dass es keinen größeren Wert für das Kunstwerk gibt als die Kunst selbst, dass ein Gedicht eigentlich nur für den Wunsch geschrieben wird, es zu schreiben. Mao Zedong sagte, dass es keine Kunst und der Kunst willen gibt. Wem schließen Sie sich da an? Mao Zedong oder Edgar Allan Poe?
Ich denke, es gibt keine Kunst nur um der Kunst willen. Die Kunst wird immer von verschiedenen Arten von Ideologien benutzt, von Liberalen oder Konservativen, von Päpsten oder Autoritären. Auch in der Praxis gibt es immer eine individuelle Proklamation. Es ist genau wie in der realen Welt.
Weiwei, vielen Dank für dieses Interview. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre zukünftigen Bemühungen.
Vielen Dank. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, Sophie.
Das war der RT Deutsch Podcast.